Also ich begrüße alle recht herzlich zu diesem Vortrag hier, ein minimales KDE-Programm. Ich möchte mich erstmal vorstellen, ich stelle mich am besten so hier vor. Mein Name sagt vielleicht nicht so wahnsinnig viel, aber vielleicht hat das schon mal jemand gesehen. Das ist also hier ein Noteneditor, wie man sieht. Das Wesentliche ist, es ist mit in KDE geschrieben komplett. Es ist so gemacht, wie man sich's denkt. Also KDE, ich kann es auch mal hier anspielen sozusagen, damit man sich ein bisschen vorstellen kann, was das macht. Ja, darum soll es also nicht gehen. Das ist ein großes KDE-Programm, ein minimales KDE-Programm, das ist also ziemlich wörtlich zu verstehen. Ich behaupte, dass ich heute das kleinste denkbare KDE-Programm hier zeigen werde. Der Hintergrund der ganzen Sache ist, ich habe festgestellt, dass auch bei Programmierern, insbesondere Public-Domain-Programmierer, die benutzen zwar das KDE, habe aber festgestellt, dass viele nicht ungefähr wissen, was man tun muss, damit das ein Programm KDE-fähig wird. Und viele völler Entsetzen reagieren, wenn ich dort Meta-Objekt-Compiler oder User-Interface-Compiler aufrufe, dann, was ist denn das? Und das ist ja so kompliziert, das nehme ich gleich gar nicht. Also solche Reaktionen hat man dann meistens. Und möchte etwas dazu zeigen. Ein minimales KDE-Programm, das sagt auch, an wen sich das Ganze richtet. Das sage ich lieber gleich am Anfang, denn es finden ja parallel noch andere interessante Vorträge statt. Es richtet sich an solche Leute, die vielleicht die Absicht haben, ihre grafische Oberfläche vielleicht auf KDE umzustellen, C++ können, aber das noch nicht können. Es richtet sich nicht an Leute, die schon KDE lang entwickeln. Ich werde auch nicht das KDevelop hier zeigen, wer das glaubt. Das werde ich umgehen, nicht weil das schlecht ist, sondern weil das KDevelop gerade das zu verbergen trachtet, was ich ans Tageslicht zerren möchte. Nämlich, und das ist die zweite Gruppe, für an die sich das richtet, Leute, die das einfach schon immer mal wissen wollten. Also da gibt's KDE und da gibt's Qt und das eine baut auf dem anderen auf und wie hängt denn das Zeug jetzt zusammen? Und ich habe schon grafisch programmiert und mein X11 läuft und ich habe ein kleines X11-Programm. Was muss ich denn nur noch machen, um das so zu veredeln, dass ein KDE-Mensch sagen würde, jawohl, das ist KDE. Na, also wie kann ich das Programm über diese Schwelle heben? Ja, und das ist das, was ich darstellen möchte. Ja, also so ein tatsächlich ein minimales KDE-Programm, das kleinste, was es überhaupt denkbar gibt. So, und vielleicht noch etwas mehr. Noch etwas, ist immer sehr unschön, das zu sagen, ich werde es nicht schaffen. Möchte aber darauf hinweisen, am 26.03. findet ein Unix-Stammtisch bei uns statt an der Technischen Universität. Eintritt ist frei, also im Zentrum in der Stadt. An dem Gebäude, dort werde ich auch nochmal sprechen, dort erzähle ich dann den Rest. Also ich kann es leider, also ich habe es dreimal versucht, ich könnte jetzt viermal so schnell sprechen, ich kann sehr schnell sprechen, der Effekt ist dann klar. Also fange ich an, KDE ist ja ein System zur Entwicklung von solchen grafischen Oberflächen unter den Bedingungen der Public-Domain-Programmierung, so habe ich es kennengelernt. Vielleicht auch noch was dazu, dieser Noteneditor war zuerst pures Qt und dann hat dieser David Fuhr, der schon mehrfach im letzten Vortrag hier aufgeführt wurde als Mitentwickler des Conqueror, hat sich das Ding gekrallt und hat gesagt, wir machen da jetzt KDE-Entwicklung, das kann ich nicht mal länger mit ansehen, wie hier mit Qt rumgeopert wird. Und er wollte das sicherlich auch für KDE sichern, dieses Programm, das steckt sicherlich dahinter, weil mehrfach im Gespräch war, das GTK und GNOME zu implementieren. Ja, was heißt das unter den Bedingungen der Public-Domain-Programmierung? Vielleicht mal ein kleines Erlebnis, also jemand, der beim großen deutschen Elektronik-Elektrotechnik-Konzern angestellt ist, der programmieren kann, der auch schon mal zum Lötkolben greift, der Computer teilweise auseinandernehmen und manche sogar wieder zusammensetzen kann. Ein so konstituierter Mensch, daraufhin angesprochen, ob er nicht mal Linux machen will, wollte, antwortet wie selbstverständlich, na eigentlich wollte ich meine Maus noch nicht wegwerfen. Was zeigt, Linux hat ein Image und das kriegt man sehr schlecht wieder los. These 1, und das sind die zwei Dinge, auf die ich hinweisen möchte, Public-Domain-Programmierer mögen keine Graphen oder mögen es falsch schätzen. Am liebsten solche Programme, geben Sie die Grundfläche ein, geben Sie die Höhe ein, das Volumen des Prismas beträgt. Und wenn man dann hingeht und sagt, na wie wär's denn mal mit einem kleinen Window und einem Eingabefeld, Grundfläche und Höhe, also ich weiß nicht, vielleicht lerne ich die falschen Leute kennen, bisher nur das pure Entsetzen. Unverständnis. Ist auch der falsche Ausdruck. Meistens so, man wird von oben bis unten gemustert, na, gehörst wohl auch zu denen, für die ein Programm erst dadurch zum Textverarbeitungssystem wird, wenn es über eine entsprechende Büroklammer verfügt. Also die ganze Sache wird meistens unter Firlefanz, unter dem Oberbegriff Firlefanz eingeordnet. Das hängt auch damit zusammen, wie Public-Domain-Programmierer gestrickt sind. Was will jemand, der zum Beispiel Leiterplatten-Layout da im Programm schreiben will? Der will natürlich zeigen, dass er in der Lage ist, diesen Auto-Routing-Mechanismus, ne, kreuzungsfreie Leiterzüge, dass er das kann. Ihm ist natürlich klar, es ist eine 2D-Angelegenheit und ihm ist natürlich auch klar, dass da irgendwie was Grafisches da ist. Aber diese Oberfläche und Eingabefelder und so weiter wird eher als lästig empfunden. Man versucht das irgendwie zu umgehen. Die meisten sagen dann, bis TickleTK würde ich mitgehen, eventuell noch Java AWT oder Java Swing. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist Firlefanz sozusagen. Also vielleicht lerne ich die falschen Leute kennen. Kürzlich habe ich gehört, das können wir durch HTML-Formulare ersetzen. Wir brauchen das nicht. Das ist unsinnig. Und die TU Chemnitz geht mit gutem Beispiel voran. Im gesamten Studium lernt der Student nicht eine einzige Unterrichtseinheit über grafische Oberflächen, sondern gibt sie die Grundfläche ein. Ja, wie gesagt, da wird auch nur argumentiert, das ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Also Gegenargument 1, durch das Window wird das Programm nicht besser. Und das stimmt. Schaut sich das an, es kann vorher das Volumen berechnen, nachher das Volumen berechnen. Zweites Gegenargument, bis das Window hochgefahren ist, ist es durchgelaufen. Ja. Alleine bis das Window hochgefahren ist, dann muss ich ja noch klicken, um den Keyboard-Fokus in unsere Eingabefläche reinzubekommen. Also die Argumente sind wahnsinnig logisch. Interessanterweise kommt aus der gleichen Ecke wütendes Entsetzen, wenn er wieder eine große deutsche Versicherungsgesellschaft bekannt gibt, dass sie nun von Unix nach Windows 2000 umsteigt. Die müssten mal so richtig auf die Schnauze fallen. Das ist dann meistens so die Reaktion. Viele sind sich gar nicht bewusst, dass sie durch ihre wahnsinnig logische Argumentation eben auch dazu beigetragen haben, dass das so kommt und das so ist. Ja. Nun zu den Programmen. Einen zweiten Aspekt wollte ich auch noch ansprechen. Das ist die Mehrsprachigkeit. Da sehen viele auch keinen Grund, sich da irgendwelche Gedanken darüber zu machen. Hauptthese ist dort, naja, wer jetzt Computer macht, kann Englisch. Also tatsächlich kann man den Eindruck gewinnen. Also wenn man zum Beispiel sich in Richtung von Firmen bewegt, für die vielleicht der Computer der Gegenstand ist oder die Programme entwickeln oder wenn man sich der Fakultät für Informatik an Universitäten nähert, mag dieser Eindruck entstehen. Ich habe aber noch zweite Erfahrung. Ich mache also in regelmäßigen Abständen bei unserer Erwachsenenqualifizierung, also studierte Leute, muss man dazu sagen. Und da kann ich jeden, der diese Ideologie vertritt oder vielleicht nachhängt, den kann ich mal empfehlen, in mein Praktikum zu kommen, dort mal bloß 20 Minuten Betreuung zu machen. Also einem habe ich das mal angeboten, der ist nach 20 Minuten entnervt rausgegangen. Also solche Sachen machen Sie doch mal. Download. .c-shell.ac stimmt natürlich nicht, .profile und so weiter. Habe ich also für dieses Praktikum Folgendes gemacht, ich habe eine schöne Seite gemacht und da ist ein .c-shell.ac, was funktioniert und ein .profile, was funktioniert, das soll man sich einfach downloaden. Da habe ich an alles gedacht, auch dass man nicht Shift-Click machen muss durch ein Binary, was da dahinter ist, das CGI-Programm, ne, dass also dieser Fehler nicht auftreten kann, jemand klickt drauf und man sieht dann gewissermaßen den Inhalt des Tar-Files als lustige Buchstabenfolge abgebildet. So, und da kommen dann die Leute zu mir und sagen, bei mir geht's nicht. Und ich sage, doch, ich weiß, dass es geht, es funktioniert. Sie müssen einfach bloß auf das draufklicken und dann wird es geladen. Nein, bei mir geht das überhaupt gar nicht. Da kommt immer ein Fenster und da steht drauf Fehler. Ich sage, probieren Sie es nochmal. Ich habe es probiert. Nein, bei mir kommt immer. Ich sage, ich komme hin, ich gucke mir das an. Und die klicken da drauf, kommt tatsächlich ein Pop-up-Menü hoch und da steht drauf, File already exists, yes, no, override, yes, no. So, sehen Sie? Fehler. Und vielen, auch gerade aus der Public-Domain-Richtung, ist nicht klar, dass Leute mit so einem Wort wie File nicht das Geringste anzufangen wissen. Für die hat es überhaupt gar keine Bedeutung. Bei Microsoft Windows steht da immer Datei, konsequent. Und wenn es eine Bedeutung hat, dann ist es falsch geschriebener Fisch, dem die Gräten entnommen wurden. Also, das ist ein Problem. Und was hat nun KDE damit zu tun? Zwei Dinge. Das erste Argument, dieses Programm hier, da wollten viele mitarbeiten. Ist übrigens so entstanden, wie man das denkt, mit CVS und allem drum und dran. Ein Franzose hat mitgearbeitet, ein Schwede hat mitgearbeitet, ein Ami hat mitgearbeitet, noch zwei Deutsche haben da dran was programmiert, haben sich bei mir gemeldet und gesagt, schönes Programm, ich will hier mitmachen. Interessant, sehr interessant. Was wollten die machen? Ja, hier nicht an den Noten hier sowas, sondern die wollten das grafische Interface verbessern. Und das hat mir doch zu denken gegeben, weil das ist untypisch. Also ein Public-Domain-Programmierer, der sich wünscht, grafische Interfaces zu programmieren, das habe ich bis dato nicht erlebt oder ich habe irgendwie die Zeit verpasst. Das ist völlig neu. Und das schreibe ich dem KDE und dem QT zu. Dass die solche Mittel geschafft haben, dass sich der Public-Domain-Programmierer förmlich wünscht, an einem grafischen Interface mitzuarbeiten. Also das hat es noch nicht gegeben. Und das Zweite ist, was diese übersetzt, Sie sehen das hier in Deutsch natürlich, aber programmiert ist es in Englisch. Das KDE bietet eine gute Möglichkeit der Übersetzung. Bei der Übersetzung ist folgendes Problem. Natürlich kann ich zu meinem Programm ein readme.translation machen und kann dann jemandem erklären, wie man das in die Landessprache übersetzt. Aber das Problem läuft auf bei dem, der diese Übersetzung durchführen soll. Der muss sich nämlich erst durch meine Einleitung wühlen. Das kann aber einer machen. Das Problem ist nur, wenn es dann noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte Anleitung gibt für das zweite, dritte, vierte, fünfte Programm, dann verliert er irgendwann mal die Lust. KDE und QT haben es also geschafft, dort im vorigen Vortrag klang da schon ein bisschen was an, eine Möglichkeit zu schaffen, dort, dass man, wenn man einmal weiß, wie ein Programm in meine Muttersprache übersetzt wird, dann kann ich jedes x-beliebige Programm in meine Muttersprache übersetzen, wenn der Programmierer ein bisschen mitgedacht hat und auch die Mittel und Möglichkeiten, die im KDE drin sind, vorgesehen sind, dass er die mit implementiert. Und das möchte ich ein bisschen zeigen. Ich sage es nochmal, ich hatte es schon am Anfang gesagt, man muss jetzt ein bisschen C++ können für das Folgende, was ich jetzt hier vortragen will. Ich möchte aber wirklich in die Programmierung gehen, möchte das minimale KDE-Programm vorstellen. Ich möchte es nicht entwickeln, ich habe es natürlich schon hier drauf. Auf dem Rechner und zeigt das einfach mal. Also, das natürlich nicht. So, wir machen erstmal LS. So, ich hoffe, dass man das jetzt sehen kann, weil mein ganzer Vortrag fußt darauf, dass man das in der Größe sehen kann. Ja, also, das ist da. Jetzt gucken wir mal, was hier alles so dabei ist. Also, Makefile dürfte klar sein, was das macht. Das macht Make, das werde ich nicht benutzen, das werde ich einfach ignorieren. So, hier, das gucken wir uns mal das ganz kurz an, in zwei Zeilen. Falls ich noch dazu komme, werden diese zwei Zeilen gleich eine wahnsinnige Bedeutung bekommen. Aber wenn ich nicht mal dazu komme, muss ich auf den 26. verweisen. Die können wir erstmal außen vor lassen. Das muss bloß da sein, sozusagen. Wenn das nicht da ist, geht's nicht. Und jetzt schauen wir uns mal die anderen Programme an. Also ich gehe mal in die C++-Programme und die Header-Files rein. Und wenn wir jetzt Glück haben, sehen, ob wir das jetzt hinkriegen, Tatsache. Das ist das ganze Programm. Das ist, das behaupte ich jetzt mal, vielleicht kann jemand noch ein paar Zeilen rausstreichen, das behaupte ich mal als das kürzeste, kleinste, denkbare KDE-Programm, was man sich vorstellen kann, wo man sagen kann, jawohl, das ist KDE. Und das ist auch das, was man am Anfang programmieren müsste, wo man davon ausgehen müsste. Und ich möchte jetzt mal versuchen, das so ein bisschen zu erläutern, was das jetzt hier ist. Also, es gibt drei Files. So, man sieht hier, dass dieses Main-Window.h hier geinfludet wird und hier das gewissermaßen das Hauptprogramm, das endet hier wirklich. Also hinter der geschweiften Klammer kommt nichts mehr. Es gibt haufenweise Includes, das war zu befürchten und dass die mit K losgehen, war auch zu befürchten und dass irgendwas mit KDE zu tun hat. Und hier sieht man ein erstes typische Klasse von KDE, das ist K-About-Data. Das ist immer mindestens dabei. Könnte man eventuell auch noch weglassen, aber dann ist wirklich steht gar nicht mehr da. Irgendwann ist bloß noch geschweift, Klammer auf, geschweift, Klammer zu. Also, so, und dieses About-Data, wie es der Name schon so ungefähr ausdrückt, drückt also aus, worum handelt es sich. Und das sieht man hier, was man hier einsetzen muss, einmal Applikation und einmal Programmname. Der Unterschied zwischen Applikation und Programmname ist der. Programmname ist der Begriff, unter dem der Nutzer das Programm kennt. Und Applikation ist ein anderer Name, der kann gleich sein, muss aber nicht. Das dient internen Referenzen, File-Referenzen und so weiter. Die Files gehen alle jetzt in unserem Falle mit MyProgram los, durchgestrichen da .rc, .png, .irgendwas. Weiter mit denen gehen die los. Version dürfte sich selber erklären. Und jetzt kommt das erste Mal diese komische Sache, was ich für die Übersetzungsmöglichkeit des Programms vorsehen muss. I18N NOP, das NOP erkläre ich nicht, aber I18N, das steht für Internationalization. Und weil man das nicht ausschreiben will, schreibt man das I und das N und dann noch 18 Buchstaben dazwischen. Und dann steht die Bedeutung des Programms, sozusagen, das ist praktisch der nächste Parameter, und dann die Lizenz. Da kann man sich eine ausdenken, allerdings stellt natürlich das KDE hier standardmäßig diese GPL-Lizenz zur Verfügung. Eine Homepage, das ist also auf http://un.sin.org und dann noch die Bugs, wohin jetzt Bugs zu senden sind. Das ist das Erste. Das zweite ist, jetzt kann man Autoren anfügen. Also hier gibt es den Hauptautoren, das ist Karl Kulb und Per Plex macht auch noch mit. Das sind also die zwei Leute. Der eine tut also das Eraser, der tut immer dann die Fehler rausradieren. Und nun geht das los. KDE hat eine unfassbar große Unterstützung, was Kommandozeilenargumente betrifft, was also mehr auf das, über das GetOpt, sagen wir mal, sehr weit drüber weggeht. Man kann hier sehr komfortabel dem Programm sagen, was gibt's für Parameter? Gehen die mit Plus und Minus? Gehen die mit Yes und No? Gehen die mit Ist gleich irgendwas oder so weiter? Das kann man dann auch in menschenwürdiger Form wieder abfragen, das Ganze, und nicht hier irgendwelche Ampersands und Gleichheitszeichen auseinanderfriemeln und noch die zwei Minus abprüfen oder irgendwie sowas. Das geht also sehr gut. Da ich aber hier keine Kommandozeilenargumente habe, habe ich das einfach hier auf Null gesetzt. Dann kommt die eigentliche K-Applikation. Der wesentliche Unterschied zwischen einer Q-Applikation und einer K-Applikation ist das K anstelle von Q, sozusagen. Das ist der wesentliche Unterschied. Da steht auch drin, also in der K-Developer, da gibt es so eine Seite, sagt, wie machen Sie jetzt aus Ihrer Qt-Applikation eine KDE-Applikation? Also nach den Ihren Reden ist es so, ich mache das aus dem Q ein K, sozusagen. Das hat, ich wäre vielleicht noch mittendrin eigentlich, das K hat fatale Auswirkungen sozusagen tatsächlich, also auf das Verhalten des Programms. So, dann habe ich ein Main-Window. Da sieht man unschwer, dass das offensichtlich irgendwas zu tun hat mit dem Header-File hier unten, K-Main-Window. Und das kann man sich vorstellen, was ist das, das Hauptwindow. Und man sieht das vor allen Dingen auch daran, das wird hier parameterlos erzeugt. Wie man aber in der Vereinbarung sieht, unschwer sehen kann, gibt es hier unten doch ein paar Parameter, die werden aber standardmäßig auf Null gesetzt. Parent gleich Null heißt, es gibt keinen Vater. Das heißt, es ist ein Top-Level-Window. Es ist kein Widget, was dort irgendwo drauf erscheint. Das ist also der Grund. Und dann, wenn ich das Main-Window gemacht habe, zeige ich das an und dann kommt Return. Das Return kann man weglassen, weil das returnt eigentlich erstmal nie. Sozusagen A.exec, sozusagen. Jetzt geht KDE los. Also die KDE-Applikation läuft los. Das bedeutet die Endlosschleife. Das ist bei allen hier solchen Toolkits und solchen Widget-Sachen, dass dann irgendwo mal eine Endlosschleife gestartet wird. Und das wird nur noch auf alle möglichen Ereignisse reagieren. Und jetzt schauen wir uns mal dieses Main-Window hier unten an, sozusagen. Das ist also praktisch die Parameterliste. Es gibt nur den Konstruktor. Und wenn man mal hier unten ran schaut, der Konstruktor macht nur eins, macht Create GUI und das war's. Ende der Applikation. So. Ja. Und da haben wir es im Prinzip. Und jetzt übersetzt man das Ganze. Und das möchte ich mal von Hand machen. Es gibt zwar hier ein Make-File, ich sagte aber, dass ich dieses ignorieren will, weil beim KDE bis jetzt ist noch uninteressant, aber sind alleine die Kommandos, die mir gibt, von ziemlichem Interesse. Also G++, das war zu befürchten, minus C war auch zu befürchten. Main.cpp ist auch klar, und jetzt muss man natürlich diese finsteren Header irgendwo herholen. Und die stehen auf dem System, weil das jetzt der SUSE ist, aber das ist jetzt egal, die stehen unter opt-kde2 und natürlich dort include und die QT-Header brauchen wir auch noch dazu. Die stehen hier auf dem System unter userlib-qt2, ist aber eigentlich egal. Hauptsache, ich gebe jetzt die richtigen Header an. Ja, das war zu viel, aber es macht nichts. Jetzt hat er mir versucht, mir alle Header anzuzeigen, die es überhaupt gibt. Also das ist jetzt praktisch das Hauptprogramm. Also praktisch das, was ich jetzt hier oben zu stehen habe, was jetzt hier mit G++ übersetzt wird. Und jetzt muss ich natürlich das Gleiche hier unten mit dem hier auch nochmal machen. Und jetzt ist klar, ich muss das Zeug zusammenlinken und da brauche ich natürlich dann die entsprechenden Libraries, die von KDE und die von Qt und die schreibe ich gleich hier hin. Da gibt es leider zwei, es gibt nicht eine Library KDE oder sowas, da gibt es also KDE UI und KDE Core und natürlich muss ich hier noch die Qt-Library anlinken und jetzt machen wir es uns hier ganz einfach. Ich mache aus dem include hier ein lib und hier muss ich natürlich ein minus L draus machen. Und hier genau dasselbe. Lib. Und jetzt mache ich hier ein minus L draus. So. Hier mache ich ein minus O draus. Und hier, das mache ich weg. Dann mache ich auch ein minus O draus. Das soll natürlich heißen myprogram. Und jetzt darf ich natürlich nicht vergessen, main.o mit der dran zu linken. Jetzt schauen wir mal, dass wir das hier gut sehen können. So, jetzt müsste das eigentlich zusammenlinken hier. So, und da haben wir es schon. Jetzt müsste es ja theoretisch MyProgram geben. Und wer nur gedacht hat, da ist überhaupt nichts zu sehen, der hat sich geirrt. Man sieht, hier gibt es also schon ein Menü und ein Help-Menü und so weiter. Darum werden wir es noch unterhalten. Das KDE programmiert hier offensichtlich was mit rein, was ich nie programmiert habe. Hier ist ein ganzes Menü mit dran, das können wir uns mal auch mal anschauen. Also welche Contest, die wissen schon was über mein Programm. Sehr interessant. Also die können mir schon ein Inhaltsverzeichnis geben, was mit meinem Programm jetzt hier alles geschieht. Ich weiß eigentlich selber noch nicht, aber mal sehen, was sie rausgefunden haben. Ja, naja, gut, das wäre nur erstaunlich gewesen, wenn dort steht, dieses ein besonders tolles Programm. So, na gut, dann gucken wir mal, was hier noch so ist. Aha, wir können schon einen Bug Reporten. Also wir können schon sagen, dass jetzt hier was ganz Kritisches aufgetreten ist. Und da kann man einen sehr intelligenten Bug-Report hier reinschreiben und kann den absenden. Ja, und was natürlich noch zu sehen ist, about mein Programm. Was hat denn der Teufel gesagt? Das heißt, so erstaunlich ist es eigentlich nicht, ne? Also alles, was ich ihm jetzt hier gesagt habe, wird jetzt hier wieder aufgeführt. Also die Bedeutung des Programms, wo man die neueste Version von dem Programm herbekommen kann, wer die Autoren sind, und die stehen auch nicht bloß so hier rum, sondern man kann jetzt hier auf den Autoren jetzt hier draufklicken und da kann man denen gleich was sagen. So oder sowas. Man kann den also mit Lobhudeleien dazu schütten. So, werden wir das mal verwerfen. Die Lizenz, naja gut, das ist nur, was ich hier eingesetzt habe, die GNU Public License, die steht also ja auch hier drauf. So, da haben wir das, hier können wir es durchlesen. Und, ja, ach so, und about KDE haben wir natürlich auch noch was. Also hier sieht man, dass ich noch mit KDE 2.1 arbeite, voll früh, also nachdem wir nur den KDE 3 Vortrag hier gehört haben, aber das wird sich nicht so wahnsinnig ändern. Mal dran. So, und dann machen wir Quit und da sehen wir voller Entsetzen, wir haben keinen Quit-Knopf. So, wir können natürlich das hier benutzen, aber wir lassen es jetzt zum Äußersten kommen. Wir programmieren einen Quit-Knopf hier rein. So, jetzt mache ich mal Folgendes. Ich schaue mir mal, das ist das Programm mit dem Quit-Knopf, ja. Ich schaue mir mal das an und vergleichsweise schauen wir uns mal dazu an, das Programm hier vorne. So, und da schauen wir uns mal den Text an und so. Erster Überblick ist dasselbe. Also am Main hat sich nichts geändert. Für den Quit-Knopf müssen wir am Main nichts ändern. Da schauen wir jetzt mal in mymainwindow.h und mymainwindow.cpp. Die schauen wir uns mal alle beide an. Und da sehen wir was ganz Komisches. Also hier unten hat sich auch nicht so wahnsinnig viel geändert. Create GUI ist nicht da, aber hier sehen wir was ganz Komisches. KDE Standardaktion Quit. Hier sage ich erstmal bloß so viel dazu, dadurch wird ein Quit-Knopf erzeugt. Nun fragt sich der Gediegene, wer schon mal mit solchen grafischen Oberflächen gearbeitet hat, da fragt sich natürlich, wo soll der dann erscheinen, links oben, rechts unten und so weiter, kommen wir noch dazu. Also das muss ich in der Tat nicht programmieren. Ich sage ganz einfach, soll einen geben. Dann ist noch was ganz Komisches. Public Slots, und da steht hier Void Slot, und hier unten steht auch was. K-Standard-Action, Slot, und dann steht hier SL-Quit, das ist nochmal derselbe Name aufgeführt. Und hier unten sieht man das, was ist hier oben als Slot vereinbart wurde. Das hier unten steht das wieder als normale Methode drin. Ich könnte stundenlang über den Signal-Slot-Mechanismus sprechen, weil ich das für eine der grandiosesten Erfindungen von diesen Trolltech-Leuten halte. Und weil das auch zeigt, dass diese Leute das schon mal versucht haben. Das heißt, die haben schon mal versucht, mithilfe einer objektorientiert basierten grafischen Oberfläche, eine grafische Klassenhierarchie, eine grafische Oberfläche zu bauen. Das ist immer wieder gleich. Also als Negativbeispiele möchte ich ja Java AWT und Java Swing nennen. Da wollen manche noch Unterschiede machen, für mich ist der gleiche Mist. Hört sich gut an. Es gibt Buttons, es gibt Scrollbars, es gibt Labels und so weiter. Und jedes ist eine Klasse. Ne? Und das macht so den Anschein, als könne man damit wunderbar grafische Oberflächen schreiben. Sieht aber nur auf den ersten Blick so aus. Ich möchte hier auch mal ein Beispiel zeigen, bei solchen WYSIWYG-Editoren zum Beispiel. Da gibt es so eine Sache, wenn ich zum Beispiel hier irgendwie so eine Note hier auswähle und ich drücke hier so ein Zeichen, dann erscheint das Zeichen praktisch jetzt hier über der Note. Und wenn ich es wegmache, geht es wieder weg. Aber umgedreht ist es auch so, wenn jetzt hier, ich wähle mal das hier aus, oder ich mache über diese Note jetzt so ein Zeichen drüber und jetzt wähle ich mal das hier aus, und jetzt achten wir wieder auf diesen Knopf hier. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, dann drückt es den rein. Je nach Auswahl. Das wäre auch bei jedem Texteditor so. Wenn da Fettdruck ist, geht der Fettdruckknopf rein. Das bedeutet, jeder, der objektorientiert programmiert, möge sich mal vorstellen, was das für das Programm bedeutet. Der Knopf kennt die Note und die Note kennt den Knopf. Am Ende läuft es darauf hinaus, dass jedes Objekt bekannt ist. Und das führt bei Java AWT und Java Swing regelmäßig zu einem entsetzlichen Gefitze, wo am Ende keiner mehr durchblickt, auch mit entsetzlichen und schlechten Parameterlisten. Der Ausweg sind tatsächlich diese Signal-Slot-Mechanismus. Den gibt es beim Qt, den gibt es auch beim GTK++. Diese Sachen, die hier drin sind, die verhindern das, weil man auf diese Art und Weise Signalwege neben der sogenannten Aggregationsstruktur, erkläre ich jetzt nicht, was es ist, schalten kann. Das heißt, Objekte, die meilenweit voneinander entfernt sind, können trotzdem Nachrichten austauschen. Das muss nicht erst hochgehen, die ganzen Panels hoch und oben zum Top-Window und wieder runter das Ganze. Das ist eine wunderbare Sache. Es gibt ja auch einen Namensdienst, mit dem man sich Zugriff auf so ein Widget verschaffen kann. Also das halte ich für eine der grandiosesten Erfindungen und die erste solche grafische Oberfläche, mit der es wirklich gut machbar ist. Und nun, was bedeutet das Ganze? Nun, es bedeutet, wenn der Nutzer diesen Quit-Knopf drückt, wird ein Signal ausgelöst. Es gibt also NQT-Signale. Die kann man sich zunächst mal so vorstellen wie Unix-Signale, sind sie aber nicht. Und was ist ein Slot? Ein Slot ist ein weit aufgesperrter Rachen sozusagen in diesem Objekt, was dann potenziell daraus entsteht. Und dieses Slot giert nach Signalen. Und wenn da welche kommen, dann fallen die dort rein und in dem Moment wird das Slot aktiviert. Der Unterschied zu Unix-Signalen ist der folgende. Unix-Signale treten auf oder treten nicht auf. Wir werden später noch sehen. Diese Signale können Botschaften transportieren. Das heißt, an die kann ein Typ angehängt werden. Und das kann nicht nur ein simpler Typ sein, wie Integer oder sowas. Da kann ich eine ganze Liste oder einen kompletten Baum anhängen. Da wird eben mit dem Signal ein kompletter Baum dann transportiert, der hier oben im Übrigen als Parameterliste erscheint. Dann, das werden wir später noch sehen, hoffentlich. So, ja, und jetzt sehen wir noch was ganz, ganz Komisches hier unten. Include myMainWindow.mock. Aha, also gehen wir jetzt mal hier nach T2, wo wir jetzt auch sehen, machen ls und da sehen wir das nicht. Und dann machen wir nochmal ls und da sehen wir es immer noch nicht und beim dritten ls ist es immer noch nicht da. Das heißt, das führt unweigerlich zum Übersetzungsfehler, wenn ich das jetzt zum Compiler übergebe. Das muss man erst machen. Und nun ist das so, natürlich muss dieser Signal-Slot-Mechanismus auf irgendeine Art und Weise untersetzt werden. Das ist ja kein C++ hier. Ne? Hat jemand schon was gesehen? Könnt ihr Stahlstrupp runter und hochlesen? Das gibt's nicht. Das ist so, das wird natürlich insbesondere durch dieses Makro, was hier oben drin steht, und in Zusammenspiel mit diesem Include-File hier entsprechend untersetzt. Und die Sache ist nun die, um diese Untersetzung zu generieren, liefert natürlich Qt etwas mit, und das erzeugt das vielleicht das Verwunderliche, diese Implementierung dieses Signal-Slot-Mechanismus aus diesen Angaben im Header-File. Im Header-File wohlgemerkt, der braucht dazu nicht die Implementierung, aber auch nur das Header-File. Und das kann ich jetzt mal aufrufen. Es gibt da also unter userlibqt was ganz Interessantes. Da gibt es den Meta-Objekt-Compiler. Das ist das erste Ding, wo die Leute da meistens völlig entsetzt davor stehen, wenn ich sowas aufrufe. Dem muss ich das Header-File übergeben, also dieses hier oben, und muss ihm sagen, was er erzeugen soll. Da bin ich schlau. Das nehme ich einfach an der Maus und sage, er soll mir genau das hier erzeugen. Mock.h. So. Dann macht er irgendwas, könnt ihr auch reingucken, ist aber nicht sehr erbaulich, das Ganze. Also ist irgendwas, kann einem egal sein. So, ist auf jeden Fall C++. So, wie läuft die Übersetzung ab? Völlig identisch. Völlig identisch. Ich habe ja kein neues File. Das heißt, ich habe eins, das wird hier geinkludet. Also brauche ich da nichts machen. Ich muss bloß hier mit meiner Wiederholung erstmal das Hauptprogramm übersetzen. Ja, und dann noch das myMainWindow.h. Da ist ja jetzt myMainWindow.mock mit drin. Das wird also praktisch mit dazu übersetzt. Und dann muss ich den Programmverbinder holen. Da hat sich eigentlich auch nichts dran geändert. Es läuft also darauf hinaus, dass ich das jetzt hier zusammenlinke. So, und jetzt müsste ich es also aufrufen können. Und siehe da, jetzt gibt es ein zweites Menü. Also davon habe ich eigentlich nichts programmiert sozusagen. Also muss ich schon mal sagen, das habe ich dir nie gesagt, dass ich ein zweites Menü machen soll. Also Help ist genau dasselbe, aber hier ist ein Quit. Können wir gleich mal ausprobieren. Müsste jetzt theoretisch Folgendes passieren, wenn er wirklich mein Programm abgearbeitet, muss er wenigstens dieses Quitting hier noch rauskommen. So, also mache ich jetzt viele Quitte. Und siehe da. Ja, läuft er ab und hier unten habe ich Q-Application, ich hätte auch Exit schreiben können, aber das soll man so machen. So, also habe ich das auf diese Art und Weise gemacht. Aber jetzt ist vielleicht mal Gelegenheit dazu, eine kurze Unterbrechung zu machen. Und zwar hatte ich ja versprochen, dass ich was sage über das Verhältnis zwischen KDE und Qt. Und das sieht man hier sehr, sehr deutlich. Wenn ich Qt programmieren würde, würde ich das auch hinkriegen. Kein Problem. Aber ich müsste das natürlich so programmieren, wie es jemand, der Athena Widgets oder was weiß ich was für, oder X-Toolkit oder was weiß ich es programmiert, kennt. Ich muss sagen, es gibt ein Menübar, ich muss den Menübar anordnen. Ich muss da zwei Menüs anordnen, ein Menü-File, ein Menü-Help. Und ich muss beide Menüs natürlich einen Eintrag machen. Ich muss einen Eintrag machen über Help und ich muss einen Eintrag machen über dieses Menü-File. Und das ist nun der Unterschied. Beim KDE sagt man das nicht mehr, das Ganze. Man sagt ganz einfach, es werde quit. Rest KDE. Das heißt, das KDE entscheidet, wenn ich das so programmiere natürlich, kann es auch umgehen, aber wenn ich das so programmiere, entscheidet das KDE, dass da ein File-Menü gebaut werden muss, damit das Quid irgendwo erscheinen kann. Das KDE entscheidet, dass dort Quid draufsteht und dass Ctrl-Q der Accelerator ist und es entscheidet, dass dort so ein komisches Zeichen mit so einem Strich drin als Ikone ist. Das liegt nicht mehr in meiner Hand. Und nun gibt es natürlich zwei Herangehensweisen an dieses Moment. Sozusagen Herangehensweise 1, ja, das ist ja Wahnsinn sozusagen. Wer programmiert denn hier? Ich oder KDE? Sozusagen. Wenn ich das nur links unten haben will. Ja, so. Ja gut, dann muss ich es tatsächlich umgehen. Dann muss ich sagen, dann nehme ich das nicht. Aber die zweite Herangehensweise ist natürlich eine andere. Der Effekt ist ja klar. Wenn die Leute das nehmen, entstehen Oberflächen, die selbst ähnlich sind. Das ist der Effekt. Na, man nimmt den Programmierer praktisch, der hat zwar viel Fantasie, wo er das alles anordnen kann, aber der Programmierer hat gar keine Chance mehr. Wenn er das eben nimmt, dann entscheidet KDE dort und dort und dort hat das zu sein. Dadurch entsteht ein gewisser Effekt der Wiedererkennung und der ist wichtig, auch von Public-Domain-Programmierern als unwichtig angesehen. Na. Diese ganzen Ikonen dort oben und Reload und Undo und Redo und Save und so weiter, die da drauf sind, insbesondere auch diese File-Dialoge und wo da was erscheint und dass der Speicher nochmal mit so einer Ikone erscheint und so weiter, das habe ich alles nie programmiert. Das ist nie in dem Programm drin. Ich sage bloß, es gibt Save, es gibt Open, es gibt Reload, es gibt Undo und so weiter. Weil hier fehlt noch was Copy und Paste zum Beispiel. Aber auch Zoom in, Zoom out und solche Dinge, das ist mir aus der Hand genommen. Eine KDE entscheidet, wo das zu erscheinen hat, wie das aussieht und all diese Dinge. Und klar, es gibt zwei Sichtweisen auf die ganze Sache. Sichtweise 1, ich bin nicht mal der Herr des Programms, der Programmierer ist es gewöhnt. Sichtweise 2, es entstehen eine Serie selbstähnlicher Programme. Und das ist also doch sehr, sehr wichtig. Also wenn Sie mal so Leute beobachten, die so ein neues Programm ausprobieren, da soll erstmal ein Window aufgehen, zumindest wenn es Windows-Nutzer sind, und da soll schon erstmal was schreiben können oder so weiter. Man soll erstmal schon die Hälfte wiedererkennen, dass ich erstmal was machen kann damit. Und dann lese ich mir die 300 Seiten Manual durch, wenn es mir gefällt. Und nicht erst 300 Seiten Manual durchlesen, alle Optionen und minus, minus, was weiß ich, Wurzel bedeutet sonst irgendwas, sondern so ist die Sache. Also das halte ich schon für wichtig, da man kann da sicherlich geteilter Meinung drüber sein, ob die sich hier nicht Sachen anmaßen, aber das ist praktisch der Effekt. Und wer das eben wissen wollte, das Verhältnis zwischen Qt und KDE, da sieht es eben auf diese Weise. Das benutzen wir mal unseren komfortablen Quit-Knopf hier. So, und können das Programm sogar wieder schließen. Und jetzt zeige ich noch was. Es gibt noch einen Test 3. Hoi, wieder dasselbe. Schauen wir wieder rein in main.cpp. Ist dasselbe. Schauen wir wieder rein in mymainwindow.cp.h. Ist dasselbe wie vorhin. Schauen wir wieder rein in mymainwindow.cpp. Sieht da, da hat sich was geändert. Also erstmal, das ist wahrscheinlich nicht so dramatisch, Set Geometry. Also hier wird die Geometrie verändert. Es wird also jetzt in der Größe von 800 mal 600 erscheinen, weil es ein bisschen klein war. Also das ist nichts Wildes. Das ist auch alles gleich, aber hier ist was. Set Central Widget. Was ist das Central Widget? Das Central Widget ist das hier. Hier soll ja eigentlich das Programm toben. Sozusagen, hier passiert ja nicht so langweilig. Sozusagen, das ist eine graue Fläche. Und das setze ich jetzt. Das heißt, wenn ich das setze, dann wird dort ein weiteres Widget draufgepackt. Deshalb sieht man hier auch bei Set Central Widget hier Sys, der Vater. Ne, hier war der Parent 0. Jetzt kommt der Vater. Also der wird auf diese Oberfläche drauf projiziert. Und was wird auf diese Oberfläche drauf projiziert? Man sieht das hier New Control Form. Also das ist offensichtlich was man erzeugen kann. Das ist nichts aus dem KDE. Und man sieht auch, wo es herkommen soll. Hier, es soll offensichtlich kommen aus diesem File hier, controlWidget.h. Dort gibt es offensichtlich eine Klassenvereinbarung für Kontrollform. Also muss es ja irgendwo controlWidget.h geben. Sonst kann ich das nicht inkluden. Also gehe ich da mal hin. Dann machen wir wieder den LS-Trick. Und nochmal, und nochmal. Also ist nie da. Das muss ein Qt-Widget sein, was hier drauf gebracht wird. Sonst ließe sich das hier nicht hier drauf abbilden. Also muss ich jetzt schnell noch ein Qt-Widget schreiben. Da sollte manchmal denken, das geht ja eigentlich nicht so schnell. Geht eigentlich auch nicht, aber wir haben was ganz Tolles, haben wir vorhin schon gesehen. Es gibt unter userlib qt2bin was ganz Tolles. Also hier auf dem System steht das dort, sonst steht es sonst wo. Da gibt es den Qt-Designer. Und mit diesem Qt-Designer kann ich einiges machen. Ich kann zum Beispiel hier sagen, ich möchte was Neues machen, zum Beispiel ein Widget. Und da steht so ein Ding hier. Und hier steht ein Name, und das ist das Einzige, was für mich erstmal wirklich wichtig ist. Es stehen haufenweise Namen, aber dieser ist der einzig interessante für mich, den lösche ich nämlich. Und daraus wird nämlich der Klassenname. Jetzt bin ich schlau, weil ich eine Klasse Kontrollform brauche. nehme ich ganz einfach das Ding hier und tue das hier rein. Und schon habe ich das. Ja, und nun geht's los. Nun kann ich hier, was weiß ich, sowas nehmen und kann das hier hin tun. Dann kann ich sowas nehmen und kann das hier hin tun. Dann kann ich sowas nehmen und kann das hier hin tun. Dann kann ich sowas nehmen und kann das hier hin tun. So, also ist ein super gestyltes grafisches Interface. Und jetzt kann ich hier noch einige Dinge machen. Also zum Beispiel kann ich hier Display oder sowas Scharfes reinschreiben. Und dann kann ich hier unten sagen, das soll nicht links ausgerichtet sein, sondern zentrisch ausgerichtet sein. Dann sage ich, naja, jetzt machen wir das mal so. Jetzt soll die Schrift vielleicht noch etwas größer sein, damit man es auch sehen kann. Und das soll bold sein. Und jetzt nehme ich das hier. Und dann mache ich dasselbe. Aber das nenne ich nicht Label, das nenne ich meinetwegen Value. So. Und dann sage ich hier noch weiter, das Alignment soll jetzt einfach Center sein. Und dann sage ich hier, die Schrift die soll also größer sein und auch noch fett. So, dann hätte ich es im Prinzip. Und jetzt mache ich viele Safe, aber jetzt muss ich mir einen Namen ausdenken. Und da bin ich schlau, da denke ich mir den aus, der hier oben eh schon ist. So, und sage, in Ordnung. So, jetzt habe ich was geschrieben, jetzt mache ich Quit. So, jetzt machen wir nochmal den LS-Trick und da sehen wir haben hier Control-Widget.ui und da können wir auch mal reingucken, was da drin steht. Und da sehen wir, da steht XML drin. Ist offensichtlich die Oberfläche in XML beschrieben, das bedeutet in dieser gegenwärtigen XML-schwangeren Zeit, ich kann damit promovieren. So. Auch sehen viele als echten Vorteil an. Wie mache ich jetzt da? Ich brauche ja Control-Widget.h und nicht .ui. Und da gibt es aber natürlich ein Werkzeug, kommt mit dazu, den User Interface Compiler. Und der will, was nimmt's Wunder, dieses Control-Widget.ui und dem kann ich sagen, was er erzeugen will, Control-Widget.h. So, dann können wir auch reinschauen. Und da sehen wir, erstmal sehen wir was ganz Dummes, dass hier wieder Q-Objekt drin steht. Das heißt, das Ding muss man seinerseits nochmal durch den Meta-Objekt-Compiler jagen. Sonst geht's nicht. Ja, aber das Wesentliche ist, wir haben eine Klasse Kontrollform. Was wollen wir mehr? Wenn wir eine Klasse Kontrollform haben, können wir hier New machen. Ne? Ja, das machen wir aber lieber gleich mal. Wir nehmen also den UserLibQT2 BinMeta-Object-Compiler und machen aus dem Control Widget.h mit einer entsprechenden Option -o controlWidget.mock. So, und nun brauchen wir noch eine Implementierung für die Klasse, sozusagen. Das Header-File ist auch ganz gut, aber eine Implementierung wäre auch nicht ganz schlecht. Sonst wissen wir dann nicht, was wir einen Linker zu futtern geben sollen. Und das geht nun interessanterweise so, dass man diesen User Interface Compiler nochmal aufruft, ihm sagt, er soll eine Implementierung erzeugen. Man übergibt ihm das controlWidget.h und sagt ihm, er soll daraus controlWidget.cpp erzeugen. So, da gucken wir jetzt auch rein, aber aus einem ganz anderen Grund. Wir machen nämlich genau dasselbe wie mit diesem anderen Meta-Objekt-File. Wir tragen hier oben nach, dass wir hier controlWidget.mock, damit das mit übersetzt wird. Ja, sonst hätten wir das ja umsonst gemacht. So, na, nun müsste eigentlich fast alles gleich sein. Ich hole mir also, wenn ich es noch finde, erstmal vergesse ich nicht hier das hier. Und wenn ich es dann noch finde, hole ich mir praktisch mal das Hauptprogramm zurück. Dann das Main-Window. Und jetzt darf ich natürlich nicht vergessen, dass ich ja noch ein drittes CPP-File habe, was jetzt eben durch den User-Interface-Compiler erzeugt wurde. Also machen wir hier noch rein controlWidget.cpp. So, und beim Linker, da möchte ich natürlich das Objekt-File noch hinzufügen, was von der controlWidget jetzt hier übrig geblieben ist. Wenn ich den noch finde. Oh, na, Hilfe. Ich habe zu viel LS gemacht hier. controlWidget.o. So. Und jetzt habe ich mein Programm. Ja. Und hier hat sich natürlich nicht geändert und hier auch nichts. Aber zumindest habe ich jetzt meine Oberfläche hier drauf. Die Sache ist nur die, es gibt ein paar Sachen, also es macht ja nur noch nichts. Also als lustige Anwendung könnte man ja programmieren, dass man, wenn er an dem Ding hier zieht, ja, dass dann hier sich vielleicht die Zahlen ändern. Wahnsinnig Programmieraufwand ist es nicht. Ist es überhaupt nicht. Wir rufen nochmal den Designer. Und das Control-Widget.ui, das laden wir jetzt hier rein. Da haben wir nochmal unsere Oberfläche. Und nun ist es so, ich habe ja vorhin künstlich einen Slot programmiert. Ne? Es ist natürlich so, dass auch diese Dinger hier Signale von sich geben und Slots haben. Man kann zum Beispiel mal sehen, was der hier für Signale von sich gibt. Zum Beispiel das Signal Value Change, man kann sich denken, was das macht. Das wird in dem Moment aktiviert, wenn der Nutzer an dem Regler zieht. Dann wird ein Signal emittiert. Na toll. Hier, das hat ein Parameter, was ich vorhin angedroht habe. Die Signale können Parameter transportieren. Hier einen simplen Integer. Ne? Was wird das für ein Integer sein? Ja, der Slider hier oben, wenn ich den anklicke, das sieht man hier, der lässt sich zwischen 0 und 99 regeln. Das kann ich ändern. Und das wird vermutlich die Integerzahl sein, die da hier eingestellt ist, wenn ich hier dran ziehe. Na, und vielleicht gibt es hier ein entsprechendes Slot. Das machen wir ganz einfach. Jetzt mache ich das, was ich erwähnt habe. Jetzt ziehe ich hier zwischen diesem Objekt und diesem Objekt ein Signalpfad, vorbei an der gesamten Aggregationsstruktur, denn normalerweise sind das ja beides Kinder des Hauptmenüs. Da muss ich erst hoch und dann wieder runter. Kann ich mir hier sparen. Ich ziehe ganz einfach einen neuen Signalpfad zwischen zwei beliebigen solchen, also wirklich tolle Idee. Also ich könnte hier Tränen heulen. Das ist es. Also wirklich so. Und jetzt, man sieht das hier unten, ich klicke nur dieses Signal und dieses Slot an und schon habe ich einen Signalpfad. Das heißt, wenn jetzt der Regler ein Signal von sich gibt, dann wird das ganz bestimmt dieser Anzeige zugesendet. Und dieses Slot-Display, das kann man sich denken, was das macht, das nimmt das entgegen und zeigt das an. So, also das ist es. Also das ist es eigentlich. Also so. Jetzt lasse ich mir mal einen Make, da ich das schon gezeigt habe, wie das geht. Man sieht, das macht im Prinzip nichts anderes, als wie was ich gemacht habe. Das heißt, das merkt natürlich jetzt, dass es controlWidget.ui geändert hat. Man sieht auch, dass es hier dieses komische includeControlWidget.mock auch macht mit einfachen Shell-Dingern mit Echo und dann zwei Umlenkungszeichen. Dadurch kommt es dann unten mit rein, was ich vorhin umständlich von Hand gemacht habe. So, jetzt starte ich das Ganze und wenn es jetzt alles richtig geklappt hat, sieh da. Ne? Also, es funktioniert. Ja, haben wir noch Zeit? Ja. Was stört uns jetzt noch? Uns stört einiges, zum Beispiel dieses blöde Fragezeichen hier unten. Also schön wäre es natürlich, ich mache mal hier das Ding hier auf, und da sieht man schon, wenn das aufgeht, da hat eine schöne Weltkugel drin. Und auch wenn der jetzt hier bei der Hilfe ist, und hier ist auch nochmal die Weltkugel, und hier ist die auch nochmal in einer anderen Form. Also das wollen wir jetzt auch. Dann wollen wir natürlich, dass hier unten ein bisschen was Intelligenteres noch passiert, das ist ein bisschen komisch. Und das machen wir jetzt in einem Abwasch. Achso, und dann wollen wir noch Sachen übersetzen, wäre nicht schlecht. Also wenn für einen deutschen Menschen hier Wert und Anzeige stünde, wäre auch nicht schlecht. Und noch was, wir können das keinem ausliefern, das Ganze, der will einen Configure und einen Make und einen Configure und einen Make-Install haben. Das können wir tatsächlich mit einem RIP machen. Das hört sich wahnsinnig kompliziert an. Geh mal in das Beispiel T4 rein. Also das Erste, was wir sehen, ist, es gibt jetzt Unterverzeichnisse. Achso, das sollte vielleicht ls-l machen. Da sieht man, es gibt Unterverzeichnisse. Es ist alles in Unterverzeichnissen drin. Bevor wir in das Unterverzeichnis Source gehen, gehen wir ins Unterverzeichnis Icon. Da sehen wir hier alles Mögliche. Und da rufe ich mal den xfig auf und lade hier mal myprogram.fig. So, und da sieht man dann, wenn man was sieht, dass ich das als Icon für mein myprogram. So denke ich mir, stelle ich mir das vor. Das sind also zwei denkende Köpfe. Und jetzt habe ich Folgendes gemacht, diese Dinger habe ich jetzt in PNG übertragen. Das ist was ganz Dummes. Man sieht, dass die Icons, die waren ja unterschiedlich groß. Also muss ich die auch in unterschiedlichen Größen herstellen. Mal so groß, mal so groß, mal so groß. Um uns konkret zu sagen, 32, 16 und 22 ins Quadrat. Weil die werden an verschiedenen Stellen in verschiedenen Größen gebraucht. Und es melden sich fürwitzige Leute, sagen, da gibt es ja Convert, das kann man umbauen. Kann man hier tatsächlich. Aber wer schon mal versucht hat, ein 32x32 Icon auf 16x16 mit einem Convert-Tool zu verkleinern, der wird feststellen, dass es in Wahrheit nicht geht. Also da verschwinden alle bis auf endlich viele Punkte sozusagen bei diesem Vorgang. Und auch die Verkleinerung, die Vergrößerung geht auch nicht, weil da entstehen riesige viereckige Kleckse. Also im schlimmsten Fall muss man das alles dreimal malen. Und warum muss man es nur sechsmal malen? Hier sieht man was von Low und High. Normalerweise soll man noch eine Ikone liefern für geringe Farbauflösung, vermutlich 8-Bit-Farben, weiß nicht genau, und für hohe Farbauflösung True Color. Das soll man nochmal unterscheiden, weil manchmal sehen die True Color Bilder eben nicht so besonders doll aus, wenn man die auf 8-Bit-Farben dann zu stehen hat. Ich habe natürlich hier Convert genommen, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, ist, man muss, also im Allgemeinen, ich weiß nicht, ob das Programm noch da hat, also die Ikonen muss man alle dreimal malen, das kann man vergessen, dass man die automatisch vergrößert und verkleinern kann. Die sehen also zum Gott erbarmen aus nach dem Verkleinern. So, die habe ich also hier zur Verfügung gestellt. Nun ist natürlich klar, damit die als Ikonen hier erscheinen, müssen die an eine bestimmte Stelle im System platziert werden. Schon deshalb brauche ich einen Make-Install. Ich habe hier einen Make-File, da steht was ganz Lustiges drin. Das erkläre ich nicht. Ich sage nur, das muss man reinschreiben, damit diese Ikonen platziert werden. Vielleicht gibt es da noch einen Workshop heute. Bin ich zwar nicht mehr dabei, aber... Da könnte man das ausführlich diskutieren. Und jetzt habe ich noch was Lustiges gemacht, das wird noch eine Rolle spielen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass es noch andere grafische Ressourcen gibt, außer diesem Icon. Ne, dass ich irgendwas brauche, kann ja sein, dass man irgendwie, hier brauche ich zum Beispiel so ein Häuschen. Und dann brauche ich noch, man sieht das hier, so eine Schrift. So, hallo, so. Da habe ich auch einen Make-File. Ich sage noch gleich noch ein bisschen was Genaueres zu dem Make-File, da steht auch eine ganze Menge drin. Hier ist also verschlüsselt, wo das hin muss. Und dann habe ich hier noch was, das erkläre ich gleich überhaupt nicht, aber ich gehe mal nach Quelle rein. Und da sehen wir, dass es im Prinzip unsere Quellen sind. Ich könnte noch dazu, aus unserem vorhergehenden Beispiel, das Control-Widget.ui hier mit reinnehmen. Das muss man ja nicht nochmal machen. Ich muss das hier sagen, wohin. Und da habe ich das. Und da sieht man, es sind im Wesentlichen meine Widgets, sozusagen, also meine Programme. Und da ist ja noch eins dazu, Szene.h. Und da schauen wir mal rein. Und da sehen wir, das ist ein von mir selbst tatsächlich ausprogrammiertes Qt-Widget. Und warum führe ich das jetzt hier vor? Nun, weil man diesem Qt-Designer eigene Widgets unterjubeln kann. Das heißt, man kann sagen, ich habe da ein schönes Widget programmiert, nimm das mal mit auf. Und zwar macht man das so, man ruft wieder den userlibqt2bin-designer und natürlich mit dem controlwidget.ui. Und jetzt mache ich Folgendes, ich rücke das mal ein bisschen zurecht, sozusagen, ich kann das ein bisschen verkleinern oder so, damit das gut aussieht. So, und das nehme ich auch, nehme ich hier hoch, das nehme ich hier hoch. Und jetzt sage ich dem Custom, also es gibt eigene Widgets, und zwar ist es neu. Und das heißt natürlich nicht so, wie der sich das vorstellt, sondern nur so, wie ich mir das vorstelle. Und ich stelle mir eigentlich vor, dass es Szene heißt. So, und das sage ich dem. Und dann will er noch wissen, wo das Header-File ist. Und das ist natürlich auch nicht dort, sondern das sehe ich hier, wo das ist. Das heißt Szene.h, und dann nehme ich das. Und dann lasse ich das hier fallen. Und jetzt kann ich noch Folgendes sagen. Ich mache mir eine eigene Ikone dazu, damit ich das gleich wieder erkenne. Zufall ist ja eine vorbereitet. So. Und ich muss ihm sagen, was es für Slots gibt. Da darf ich natürlich nicht lügen. Die müssen tatsächlich implementiert sein. So sage ich, es gibt ein neues Slot und dann nimmt er an, das heißt so heißt es natürlich, das heißt nicht Slot. Aber können wir mal ja gucken. Es gibt Private Slots, da kommt er sowieso von außen nie ran. Aber es gibt Public Slots, das ist das hier. Und das greife ich genauso ab, wie es hier steht. Das hat Integer als Parameter, wozu wird das wohl gut sein? So, und das sage ich ihm. Und schwuppdiwupp habe ich hier oben so ein neues Ding. Und da gleich hier an und sage, okay, das ist mein Window. Und zu allem Überfluss mache ich jetzt noch Folgendes. Mal gucken, was passiert, wenn ich jetzt hier einen Signalpfad lege, zwischen dem und meinem neuen Window. Denn da der Integer von sich gibt und ich dem eben gesagt habe, dass es ja hier so einen Slot gibt, kann ich das einfach verbinden. So, jetzt mache ich wieder viele Safe und viele Quitte. So. Und jetzt machen wir wieder ls und da sehen wir noch was ganz Schreckliches, es gibt nicht mal mehr ein Make-File. Und außerdem müssen wir jetzt ein Make-Install machen, jetzt müssen wir es wirklich ins System nehmen, das Ganze. Und nun ist das so, jetzt schauen wir mal in dieses komische Ding hier rein. Also Make-File.am, am steht für Automake. Automake ist der letzte Schrei, es hat ja schon immer so ein paar Probleme gegeben mit dem Make-File. Das wurde auch hochgespielt, wurde gesagt, ja, das ist ganz schwierig, Linux, da muss man Make machen, das versteht gar keiner. Wenn man ehrlich ist, ist es teilweise auch relativ kompliziert, so eine Dinge zu machen. Es hat in der Vergangenheit sehr viele Versuche gegeben, das zu vereinfachen. Und das Letzte ist jetzt praktisch das Automake. Idee wird wieder viel versprochen. Ich sage nur noch, was will ich haben? Ich möchte mein Programm haben. Und ich sage, woraus soll es entstehen? Rest Make. So, wie man sieht, klappt das da hinten nicht ganz, steht noch ein Haufen mehr da drin. Außerdem Es wäre verwunderlich, wenn irgendein System, was unabhängig entwickelt wurde, wüsste, was mit diesen UI-Dingern anfangen soll. Und wenn es wüsste, dass es Meta-Objekt-Compiler gibt und sowas. Das muss ich ihm also mühselig beibringen. Muss ich aber wieder nicht, weil diese KDE-Entwickler, die bringen was ganz Tolles raus, und das packe ich jetzt hier mal aus. Solche Admin-Files, sozusagen, man sieht, wenn ich das hier auspacke, entsteht im Wesentlichen Unterverzeichnis Admin, dort gehe ich jetzt auch mal rein, und da macht man folgendes, er steht in Anleitung, man soll gar nicht versuchen, das zu verstehen. Wichtig ist nur, wie es gehandhabt wird, ich nehme hier ein paar von solchen Files und kopiere die eins weiter höher, dass sie in meinem Top-Verzeichnis stehen, gehe dort hoch, benenne das eine um, in config.in.in. Nee. Jetzt habe ich das hier und jetzt kann ich im Prinzip losmachen, es wird jetzt nicht gleich gehen. Ich rufe make auf und übergebe dem eins von diesen make-Files, die jetzt hier drin sind. So, das wird jetzt nicht funktionieren, nicht nervös werden. Und zwar wollen die unbedingt, dass, wenn das Paket ausgeliefert wird, dort eine Reihe von Files bereits vorhanden ist, die im Normalfall sehr nützlich sind, aber mich stören sie jetzt eigentlich bloß, deshalb lege ich die bloß mal als leere Files hier an, nur damit er zufrieden ist. Natürlich soll ich da was Schönes reinschreiben. So. Und wenn das da ist, die ganze Sache, dann habe ich als wesentliches Ergebnis dieses Laufes ein File, das nennt sich config.in. Bis hierhin arbeitet der Entwickler, ab hier arbeitet der Anwender. Das heißt, so kann ich das Paket zusammentarnen und kann es dem Anwender geben und der weiß im Allgemeinen, was er da zu machen hat. Das Dumme ist, dass bei KDE-Programmen immer ein Präfix angegeben werden muss, sonst wird das dann an die falsche Position gemacht. Nun darf man sich nicht wundern, das ist natürlich hier vorgedacht für Wahnsinnsprogramme und die prüfen ja sonst was sozusagen. Der inspiziert jetzt das System, ne? Und zum Beispiel wird gleich sehen, bei Qt, da wird sogar ein kleines Programm geschrieben, wird übersetzen, wird geguckt, ob sich das übersetzen lässt und solche Dinge. Also das Qt ist wirklich, also dieses, das ist ja das Automake, was ist hier dahin, Autoconf, was hier dahinter steckt, das, diese Shell-Skripte, die dort erzeugt werden, die machen also Unheimliches. Und das jetzt hier zu entwickeln. Jetzt zum Beispiel läuft der C-Compiler, es wird also ein kurzes Qt-Programm übersetzt, wird geguckt, ob das überhaupt geht. Und wenn es nicht geht, dann beschwert er sich also wie wahnsinnig, aber hier ist es glücklicherweise gegangen, hat er auch die Headers und die Includes dann herausgefunden. Und wenn ich damit fertig bin, kann ich jetzt praktisch hier aus dem Top-Verzeichnis das Make aufrufen. Und das macht nun alles Mögliche, was ich vorhin schon gezeigt habe. Ich bereite aber hier schon mal was vor. Und zwar werde ich jetzt in dem anderen Window mal hier Superuser und gehe jetzt genau dorthin. Test und jetzt hat man hier das T4. Denn die Sache ist die, das kann ich auch schon eingeben, es gibt jetzt ja auch ein Make-Install. Das heißt, das kommt mit dazu. Das heißt, der KDE-Programmierer muss sich da eigentlich relativ wenige Sorgen machen. Man muss auch Folgendes sehen, das ist natürlich auch aus bösen Erfahrungen mit sich, also es ist irrwitzig schwierig, ein Programm zu schreiben, was auf allen Betriebssystemen, Plattformen und so weiter funktioniert, wo das KDE läuft, und da ist das schon recht günstig. Jetzt müsste es ja, wenn es wirklich im System drin ist, mein Programm im System geben. Siehe da, das gibt's. Und da rufe ich das Ganze auf und siehe da, das ist natürlich jetzt diese Szene. Ne? Das heißt, die Szene ist ja in 3D. Da hatte ich ja gesagt, wir haben diesen Regler jetzt nicht nur mit dem hier verbunden, sondern diesen Regler mit dem hier verbunden. Da gucken wir uns mal an, was es macht. Das beeinflusst also tatsächlich auch mein Widget über dieses Slot. Das ist also doch eine sehr schöne Sache. Ja, na gut. Eins kann ich noch zeigen, dann muss ich leider doch wegen der Zeit. Bin Designer. Was immer ein bisschen die Nagelprobe ist bei diesen Interface-Compilern, ist, was passiert eigentlich, wenn der Nutzer das Window vergrößert? Die meisten Designer können das nicht. Wer das auch unter Windows kennt, was da bei Visual C++ ist, die sind immer dafür gedacht, das bleibt alles gleich groß. Gleichverteilung der neu angebotenen Fläche hat nicht den geringsten Sinn. Die Gleichverteilung, warum soll jetzt diese Anzeige größer werden, wenn ich hier an dem Window ziehe? Und da ist das eigentlich Vorreiter, das Ganze. Ich muss hier bloß noch was einstellen. Ich muss zum Beispiel sagen, dass dieses Window, was hier drin ist, was das für eine Resize-Policy hat. Da sage ich, die Resize-Policy von dem ist expanding. Das heißt, wenn jetzt mehr Fläche angeboten wird, indem der Nutzer hier an der Ecke zieht, soll dieses Window davon profitieren. Dieses profitiert auch, und zwar sehr sinnvoll. Man sieht, in horizontaler Richtung ja, in vertikaler nein. Das ist fest. Das macht auch Sinn bei einem Regler. Der muss länger werden, aber nicht höher. Sozusagen, was hat es für einen Sinn mit der Höhe dort, sozusagen. Und jetzt kann ich was machen, das klappt nicht immer gut, sozusagen, manchmal muss man da ziemliche Kopfstände machen, hier klappt es fast gut. Jetzt ist hier ein sogenannter Layout-Manager aktiv, der die Windows ständig überwacht und den Platz zuteilt. Wenn ich hier Platz, man sieht es schon, wie das aussieht, das Ganze. Ne? Und jetzt kann ich nochmal Sorrowful machen und nochmal Quit und das soll dann der letzte Teil meiner Vorführung sein. Ich mache also hier von diesem Window noch aus einmal Make. Ja, was ich jetzt noch zeigen könnte, wo die Zeit nicht mehr reicht, Übersetzung ist auch relativ einfach, wenn man das so vorgesehen hat. Also wie kriegt man jetzt das Englische ins Deutsche oder in die Zielsprache, wie macht man das? Es, also dann, wenn der Programmierer mitgedacht hat, so wie das jetzt hier zu sehen war, bei diesem i18n doch relativ einfach zu machen. Und hier mache ich nochmal Make Install. Und da können wir das nochmal aufrufen, das ganze Programm. So, man sieht das jetzt ja schon, ne, wenn ich jetzt ziehe, wird also hier Speicherplatz entsprechend zugeteilt und das klappt natürlich hier weiterhin. Und jetzt sieht man auch, wozu dies mit dem Hallo und so weiter in Pixmaps gut war. Und dieses Autoconfigure, was ich dort gemacht habe, das hat auch alles selbsttätig bestimmt, was gibt's für Pixels, was für Icons, wo müssen die platziert werden und so weiter. Ach so, das kann ich auch noch zeigen, das hatte ich auch versprochen. Sehen Sie hier, zack, habe ich so ein kleines Ding und wenn ich da drauf drücke, glaube ich das. Und hier unten ist es jetzt auch dabei. Ne, das ist alles ordentlich platziert worden, das Ganze, sodass ich jetzt ein fast schönes KDE-Programm habe, es müsste eben in Deutsch müsste es auch noch gehen, oder in der Landessprache ganz allgemein. Ja, und da möchte ich doch jetzt pünktlich schließen und danke für die Aufmerksamkeit.